Herakles ist bei seinen letzten zwei Arbeiten angekommen. 10 hat er schon bewältigt und damit wäre er eigentlich fertig, doch 2 der bewältigten Arbeiten lässt Eurystheus nicht gelten. Die Hydra hat Herakles nur mit Iolaos Hilfe besiegt und für die Säuberung der Ställe hat Augias ihn bezahlt. Deshalb sind nun immer noch 2 Arbeiten übrig. Und um die geht es in dieser Folge. Das Chaos und seine Kinder. Griechische Mythen, nacherzählt von Sophia Fabian. Eurystheus gibt Herakles seine 11. Aufgabe. Besorge mir einige der goldenen Äpfel der Hesperiden, Herakles. Die Äpfel der Hesperiden? Aber kaum einer weiß, wie man die Hesperiden findet. Die Hesperiden sind Nymphen, so viel weiß Herakles. Diese Äpfel hat Gaia, der Hera und dem Zeus, zur Hochzeit geschenkt. Gaia hat zu ihren Ehren einen Baum aus der Erde sprießen lassen, der die goldenen Früchte trägt. Und dieser Baum wird von den Hesperiden gepflegt. Nur wo? Eurystheus weiß genau, wie schwer diese Arbeit zu bewältigen ist, deshalb hat er sie gewählt. Es kann doch nicht sein, dass Herakles einfach alles schafft, was er ihm aufträgt. Herakles weiß nur, dass er sich Rat suchen muss. Bei wem, weiß er auch nicht so genau. Also reist er hilfesuchend durch die Länder. Zuerst treibt es Herakles in Richtung Norden und so kommt er in die Stadt Amphanai. Hier herrscht Kyknos, ein mächtiger und blutrünstiger Sohn des Kriegsgottes Ares. Und zu der Zeit, als Herakles hier entlangkommt, hat Kyknos gerade ein eher befremdliches architektonisches Vorhaben. Kyknos will für seinen göttlichen Vater Ares einen Tempel bauen. Und als Material für den Bau will Kyknos die Knochen und Schädel seiner besiegten Gegner verwenden. Er benötigt also viele Leichen, das heißt viele Gegner, und hierfür nutzt Kyknos die Lage seiner Stadt strategisch. Die Stadt Amphanai liegt nämlich an einem vielbewanderten Weg von Tempe nach Thermopylae. Kyknos sitzt also quasi an einer Art Verkehrshauptschlagader. Hier fängt er die Reisenden ab und fordert sie zum Speerkampf heraus. Schon viele hat Kyknos besiegt. Das Fundament seines Ares-Tempels steht bereits. Doch bei Herakles hat er es nicht so leicht. Als Herakles an Amphanai vorbeikommt, stellt Kyknos sich auch ihm in den Weg und fordert ihn zum Kampf auf. Jeder nur mit einem Speer bewaffnet. Herakles ist immer bereit für einen kleinen Kampf. Die Männer bereiten sich vor. Herakles legt seine Rüstung an und sein Schwert, seine Keule und seine Giftpfeile ab. Da erscheint ihm plötzlich eine Göttin. Athene. Ich bin gekommen, um dich zu warnen, Herakles. Dieser Mann, Kyknos, ist der Sohn des Ares. Wenn du ihn besiegt hast, dann bleib wachsam. Ares wird seinen Sohn sofort rächen wollen. Herakles nickt, greift mit der einen Hand seinen Speer und mit der anderen sein Schild. Der Schild des Herakles ist reich verziert. Und zwar wimmelt es auf Herakles Schild nur so von Figuren und Situationen. Götter und Menschen, Kampf- und Hochzeitsszenen, Szenen aus dem Ackerbau und der Weinlese, die personifizierte Zwietracht, Verfolgung, Flucht, Tumult, Panik und Gemetzel und das wichtigste Element in der Mitte des Schildes ist eine große, unbeschreibliche Fratze. Es ist das Gesicht der Angst selbst, mit feurigem Blick und einem zum Schrei weit aufgerissenen Mund. Dieser zentrale Teil des Schildes ist komplett aus Adamant gefertigt. Adamant ist ein mystisches, unbezwingbares Metall. Ähnlich wie Nektar und Ambrosia mythologische Nahrungsmittel sind, ist Adamant das göttliche, superstarke Metall, dem wir leider nur in den Mythen begegnen. Und dieses robuste, reich verzierte Schild wird Herakles in diesem Kampf das Leben retten. Brüllend wie ein Löwe rennt Kyknos mit erhobenem Speer auf Herakles zu. Die Speerspitze nähert sich Herakles gefährlich und zersplittert auf dem Adamant von Herakles Schild. In einer Gegenbewegung bohrt Herakles seinen Speer durch Kyknos Hals. Kyknos ist besiegt. Und genau wie Athene es vorhergesagt hatte, hat Ares alles beobachtet. Entsetzt sieht der Gott seinen Sohn Kyknos sterbend am Boden und dreht sich in tobender, schmerzender Wut zu Herakles um. Herakles will sich bereit machen, doch Ares ist schnell. Athene schreitet ein und stellt sich zwischen die beiden. Sie erinnert Ares daran, mit wem er es hier zu tun hat. Dies ist, genau wie du, Ares, und ich, ein Kind des Zeus. Du drohst deinem eigenen Bruder. Doch Ares will davon nichts wissen. Er schleudert seine Speere auf Herakles. Athene legt ihre schützende Hand über den Helden und bringt die Speere von ihrer Wurfbahn ab. Ares zieht sein Schwert, doch Herakles hatte inzwischen genug Zeit, sich zu sammeln. Er rammt dem Kriegsgott seinen Speer ins Bein. Ares brüllt vor Schmerz. So verletzt zieht Ares sich zurück, indem er zu seinem Wagen humpelt und davonfährt. Es ist geschafft. Herakles bedankt sich bei Athene und geht weiter. Er braucht immer noch Auskunft darüber, wo er die Äpfel der Hesperiden finden soll. Zu Fuß durchquert er Illyrien und trifft einige Nymphen, die Töchter der Themis. Ich konnte leider nicht herausfinden, ob es sich hier um die Horen, die Göttinnen des geregelten Lebens, oder um die Moiren, die Schicksalsgöttinnen, handelt. Apollodor nennt sie nur die Töchter von Zeus und Themis. Und da gibt es eben die Horen und die Moiren. Auf jeden Fall können sie ihm eine erste Fährte geben. Geh zu Nereus, dem alten Meergott. Er weiß alles, was je geschah und noch geschehen wird. Er kann dir sicher helfen. Die Nymphen erklären Herakles, wo er Nereus findet und dass er geschickt sein muss, um Rat von ihm zu erhalten. Denn Nereus hat nicht nur prophetische Kraft, sondern er ist auch der Verwandlung mächtig und er gibt nur sehr ungern Auskunft. Herakles findet den Meergott Nereus schlafend in einer Bucht. Er zögert nicht lange und wirft sich auf ihn. Nereus erschrickt und verwandelt sich in alle erdenklichen Formen, doch Herakles hält ihn fest umklammert. Sag mir, wo ich die Äpfel der Hesperiden finden kann, dann lasse ich dich los. Irgendwann gibt Nereus auf und erklärt Herakles den Weg zu den Hesperiden. Jetzt hat Herakles endlich sein Ziel. Er durchquert Libyen. Hier regiert zurzeit ein Sohn des Poseidon, Antaios. Antaios hat, ähnlich wie Kyknos, Freude daran, Durchreisende zum Kampf aufzufordern. Und ich weiß nicht, wer hier bei wem abgeguckt hat, aber ähnlich wie bei Kyknos will auch Antaios einen Tempel für seinen Vater, in diesem Fall Poseidon, mit blanken Schädeln seiner getöteten Opfer schmücken. Einen wichtigen Unterschied gibt es aber zwischen Kyknos und Antaios. Während Kyknos den Speerkampf bevorzugte, fordert Antaios seine Gegner zum Ringkampf heraus. Und das nicht von ungefähr, denn im Ringen hat Antaios einen etwas unfairen Vorteil. Immer wenn Antaios Haut den Boden berührt, strömt von der Erde aus neue Kraft in seine Muskeln. Er muss ein besonderer Liebling der alten Erde Gaia sein. Um Antaios zu besiegen, nutzt Herakles also einen Hebegriff, als die Bärenumarmung bekannt. Herakles schlingt seine Arme wie für eine Umarmung um Antaios Taille und hebt ihn vom Boden empor, sodass Antaios keine neue Kraft mehr ziehen kann. Dann drückt Herakles ihn zusammen und schnürt ihm den Atem ab. Antaios zappelt, doch er bekommt keine Luft. Und erst als der Körper völlig erschlafft ist, lässt Herakles den erstickten Antaios los und zieht weiter. Als nächstes muss Herakles durch Ägypten. Auf seinem Weg begegnet Herakles einigen Landleuten, die versuchen, ihn davon abzubringen, Ägypten zu durchqueren. Fremde haben es hier derzeit nicht sehr leicht. Das ägyptische Volk wird seit einiger Zeit von einer Hungersnot heimgesucht. Busiris, der Herrscher, hat einen Seher befragt, wie er die Götter besänftigen soll, und der Seher hat ihm empfohlen, Fremde, die nach Ägypten kommen, als Menschenopfer darzubringen. Das tut Busiris seitdem gewissenhaft, beginnend mit dem Seher, da dieser selbst ein Einwanderer aus einem fernen Land war. Herakles hatte nun also vorher bereits von dem grässlichen Ritual gehört und lässt sich absichtlich von Busiris Männern einfangen und bis vor den Opferaltar führen. Dann befreit Herakles sich plötzlich von seinen Ketten und erschlägt nicht nur König Busiris selbst, sondern auch alle, die es wagen, an dieser grausamen Zeremonie teilzunehmen. Danach zieht Herakles wieder weiter und kommt zum Kaukasus. Am Kaukasus hängt ein Titan an einen Felsen gekettet. Prometheus. Prometheus hat es gewagt, den Menschen das Feuer zu bringen und Zeus damit so verärgert, dass er ihn hier an die Felswand schmieden ließ. Regelmäßig kommt seitdem ein Adler, Aiton, und frisst von Prometheus Leber. Die Leber wächst wieder nach und der große Vogel frisst am nächsten Tag erneut. Schon lange hängt Prometheus so hier im Kaukasus. Und er hätte ewig so gehangen. Doch zu seinem Glück kommt heute Herakles hier vorbei. Herakles erlegt den Adler und befreit Prometheus von seiner ewigen Qual. Zum Dank gibt Prometheus ihm einen Hinweis zu den Hesperiden. Hör zu, Herakles. Hole nicht du selbst die Äpfel der Hesperiden, sondern bitte meinen Bruder, Atlas, um Hilfe. Nicht weit vom Garten der Hesperiden hält Atlas die Himmelsscheibe davon ab, auf die Erde zu stürzen. Nimm sie ihm kurz ab. Wenn du das tust, wird er gerne an deiner Stelle die Äpfel holen. Also geht Herakles zu Atlas, der von der Himmelsscheibe gekrümmt dasteht. Das ist eine ganz schöne Last auf deinen Schultern, lieber Atlas. Atlas stöhnt. Ja, das ist es wohl. Soll ich sie dir einmal abnehmen? Atlas schaut Herakles an, seine Augen glänzen. Ich will dir die Himmelssphäre abnehmen, wenn du mir einige Äpfel der Hesperiden bringst. Abgemacht. Atlas übergibt Herakles das gewaltige Gewicht der Himmelsscheibe und verschwindet. Herakles hält den Himmel und wartet. Und wartet und hofft, dass Atlas sein Versprechen hält. Da erscheint der Titan tatsächlich wieder und in seinen Händen hält er drei goldene Äpfel. Unterwegs aber hat Atlas Zeit gehabt, um nachzudenken. Er eröffnet Herakles, dass er ihm gerne noch weiterhelfen will, also würde er, Atlas, anstelle von Herakles die Äpfel zu Eurystheus nach Mykene bringen. Danach komme er wieder und nehme ihm die Himmelsscheibe wieder ab. Herakles denkt kurz nach. Gut, sagt Herakles, dann brauche ich nur ein Kissen, das ich mir in den Nacken legen kann. Das ist so unbequem gerade. Könntest du dafür nur ganz kurz den Himmel noch mal halten? Und Atlas fällt darauf herein. Er legt die drei Äpfel auf den Boden und stützt den Himmel ab. Herakles ist von der Last befreit, schnappt sich die goldenen Äpfel und springt davon. Es gibt wie immer, natürlich auch hier, mehrere Versionen dieser Geschichte. In einer anderen holt Herakles selbst die Äpfel der Hesperiden, indem er den Drachen besiegt, der die Äpfel bewacht. Ladon, ein mehrköpfiger Drache, manche sagen, er hat 100 Köpfe und er würde mit 100 Stimmen sprechen. Für die einen ist er ein weiterer Nachkomme von Typhon und Echidna, andere sagen, Ladon sei ein Sohn der Gaia. Von Hera wurde der Drache Ladon hier in den Garten der Hesperiden gesetzt, um ihr Hochzeitsgeschenk, die goldenen Äpfel, zu bewachen. Ladon, der Drache, schläft nie. Aber Herakles kann natürlich auch ihn besiegen und dann versetzt Zeus irgendwann diese Szene als Sternbild an den Himmel. Ob nun Herakles selbst die Äpfel geholt hat oder sie von Atlas hat holen lassen, so oder so kann er die Äpfel nach Mykene bringen. Eurystheus ist erstaunt. Er hat nicht damit gerechnet, dass Herakles diese unmögliche Aufgabe besteht und weiß nicht, was er mit den Äpfeln überhaupt tun soll. Herakles darf sie also behalten. Darum schenkt er sie Athene zum Dank für ihren Schutz. Und nun ist noch eine Aufgabe übrig. Eurystheus gibt ihm die Arbeit, von der er sicher ist, dass selbst Herakles es nicht schaffen kann. Herakles soll in die Unterwelt gehen und ihm Kerberos, den dreiköpfigen Höllenhund, holen. Herakles atmet tief durch. Kerberos, das Höllentier, bewacht die Tore der Unterwelt. Herakles braucht Hilfe. Er muss sich gut auf den Abstieg in die Unterwelt vorbereiten. Dafür geht er nach Athen und nimmt an den Eleusischen Mysterien teil. Diese Mysterien gehören damals zum Staatskult der Athener und bestehen aus unterschiedlichen Riten, die zu Ehren der Persephone und der Demeter durchgeführt werden. Den Mythos von Persephones Entführung habe ich bereits in der Unterweltfolge, Folge 11, erzählt. Persephone wurde, so sagt man, von Hades entführt und von ihrer Mutter Demeter, der Göttin des fruchtbaren Bodens, so sehr vermisst, dass der Winter ausgebrochen ist. Als Kompromiss wurde dann abgemacht, dass Persephone einen Teil des Jahres in der Unterwelt bleibt und den Rest des Jahres darf sie dann bei ihrer Mutter Demeter sein. So entstanden die Jahreszeiten. Dieser Mythos ist zentral für die Mysterien von Eleusis. Ihre Riten sind geheim und Herakles will eingeweiht werden, um sich auf den Abstieg in die Unterwelt vorzubereiten. Da gibt es nur ein kleines Hindernis. An den Mysterien dürfen keine Mörder teilnehmen. Aber Herakles hat Glück. Eumolpos, der vorstehende Priester der Eleusischen Mysterien, zeigt sich gnädig. Er reinigt Herakles zuerst von all den Morden, die er in seinem Leben bereits begangen hat, und dann kann Herakles in die Mysterien initiiert werden. So gereinigt und eingeweiht fühlt Herakles sich bereit für die Unterwelt. Es gibt unterschiedliche Eingänge ins Reich des Hades. Einer davon befindet sich in einer Grotte am Kap Tenaro, weit im Süden des Peloponnes. Durch dieses gähnende Loch geht Herakles, vom Seelengeleiter Hermes geführt, hinab ins Dunkel. Immer tiefer, immer weiter geht es in die Finsternis hinein, bis Herakles an einem Fluss ankommt. In der Unterwelt gibt es 5 Flüsse. Dieser hier ist der Styx. Das Wasser des Styx ist sagenumwoben. Es ist immer eiskalt, egal wie heiß es hier in der Unterwelt auch wird, und es hat unheilvolle Kräfte. Wenn man zum Beispiel versucht, das Wasser des Styx in ein Behältnis aus Glas oder Kristall zu füllen, zerspringt es. Auch Metall wie Eisen, Erz, Blei, Zinn und Silber, selbst Gold wird vom Wasser des Styx zerfressen. Nur im Huf eines Pferdes, so heißt es, kann man dieses Wasser transportieren. Denn das ist das Einzige, das der Styx nicht zerstört. Einzelne behaupten, dass das nur für die Hufe einer ganz besonderen gehörnten Eselsart gilt, die im Skythenland vorkommen. Und das macht es noch einmal komplizierter. Insgesamt ist man sich aber einigermaßen einig, dass das Wasser des Styx hochgiftig, gefährlich und vor allem tödlich ist. Einige behaupten, dass sie eine kleine Art giftige Fische im Styx entdeckt haben. Andere glauben, dass dieses Wasser tagsüber eine andere Kraft besitzt als nachts. Und wieder andere, dass wenn man an einem bestimmten Tag im Jahr, den natürlich niemand so genau kennt, etwas von dem Styxwasser trinkt, es einen unsterblich macht. Und vielleicht kennt ihr die Geschichte von Achilles, den seine Mutter als Baby in dieses Wasser tunkt. Wenn das stimmt, dann reicht auch schon die Berührung mit dem wundersamen Wasser, um dich unverwundbar zu machen. Und vor diesem sagenumwobenen Fluss steht nun Herakles. Hermes rät ihm, lieber jede Berührung mit dem Wasser des Styx zu vermeiden. Doch er muss über ihn hinweg. Dieser Fluss trennt die Lebenden von der Welt der Toten. Charon, der Fährmann, bringt Herakles in seinem kleinen Boot über den Strom. Auf der anderen Seite angekommen, weichen die Seelen der Toten vor Herakles zurück. Doch da schnellt eine grausige Gestalt auf ihn zu. Medusa. Zwischen spitzen Zähnen ragt ihre Zunge heraus. Darüber blitzen ihre Augen. Eine Erinnerung an den tödlichen Blick, umkränzt von Schlangenhaaren. Herakles zieht sein Schwert, da beruhigt ihn Hermes. Medusa ist lange tot und nur ein Schatten ihrer selbst. Sie kann dir hier nichts mehr anhaben. Dann gehen sie weiter. Da ruft jemand nach Herakles. Er blickt sich um und sieht 2 Gestalten am Wegrand sitzen. Es sind sein guter Freund Theseus und dessen Freund Peirithoos. Theseus fleht Herakles an, sie zu befreien. Sie hätten es nicht so gemeint, es sei doch nur Leichtsinn gewesen. Herakles versteht nicht und Theseus erzählt ihm, was passiert ist. Die beiden Abenteurer hatten es eines Tages gewagt, so wie Herakles, lebendig in die Unterwelt hinabzusteigen. Theseus und Peirithoos wollten sich als Freier um Persephone, die Frau von Hades selbst, bewerben. Ein schändlicher Frevel. Und zur Strafe haben die Götter sie hier unten auf 2 Stühle gefesselt. Ihr Sitzfleisch ist mit den Stühlen verschmolzen. Herakles, du bist unsere einzige Chance, du musst uns befreien. Also packt Herakles Theseus und zerrt ihn mit ganzer Kraft vom Stuhl. Theseus Sitzfleisch zerreißt und ein Teil seines Hinterns bleibt am Stuhl kleben. Aber er ist befreit. Dann versucht Herakles das Gleiche mit Peirithoos, doch da beginnt plötzlich die gesamte Unterwelt zu beben. Herakles hält inne. Versucht es noch einmal, die Erde bebt wieder, also lässt Herakles Peirithoos lieber hier sitzen. Er will die Götter der Unterwelt nicht unnötig erzürnen. Er geht weiter. Dann, endlich, kommt Herakles zum Palast des Hades und der Persephone. Persephone, die Königin der Unterwelt, empfängt Herakles als ihren Bruder. Auch sie ist eine Tochter des Zeus. Und Herakles trägt seine Bitte vor. Er muss sich Kerberos, den dreiköpfigen Höllenhund, lediglich ausleihen, um ihn zu Eurystheus an die Oberfläche zu bringen. Dann, verspricht er, bringt er ihn sofort wieder zurück. Persephone will ihm die Bitte sofort erfüllen, doch Hades stellt eine Bedingung. Nur wenn du es schaffst, meinen Kerberos freihändig, ohne deine Waffen zu bezwingen, darfst du ihn mitnehmen. Herakles dankt den beiden Göttern, legt seine Waffen ab und macht sich auf zu Kerberos. Da, an den Toren des Acheron, liegt Kerberos ganz ruhig, die drei Köpfe auf die Vorderpfoten gelegt. Doch er schläft nicht. Sein Fell bewegt sich, es zischt. Was von weitem so aussah wie lange Fellzotteln, sind Schlangen, die aus Kerberos Rücken wachsen. Die längste und größte bildet seinen Schwanz. Als Herakles sich nähert, stellen die Schlangen sich auf und zischen ihn an. Er zögert nicht lange und springt das Tier von hinten an, legt seine Arme um den dicken Hals. Die drei Hundeköpfe darüber schnauben, knurren und bellen ihr tiefes, dröhnendes Bellen. Kerberos Augen funkeln und blitzen, während er versucht, sich aus Herakles Schwitzkasten zu befreien. Die Schlangen beißen Herakles am ganzen Körper, doch er hält seinen Würgegriff fest, lässt keinen Zentimeter nach, bis der Hund sich endlich winselnd ergibt und den Schlangenschwanz einzieht. Herakles legt ihm eine Kette aus Adamant an den Hals. Da ist es wieder, unser mythologisches Metall. Kerberos lässt alles über sich ergehen. Scheinbar erkennt er sein neues Herrchen an. Er lässt sich sogar streicheln und folgt gehorsam bis an die Erdoberfläche. Dort, vom Tageslicht gekitzelt, als hätte er hier neuen Mut gefasst, windet er sich plötzlich wieder knurrend und versucht, sich von seiner Kette zu befreien. Doch Herakles zieht ihn ohne Erbarmen hinter sich her, quer durchs Land. Auf dem Weg werden einige Anwohner auf das dreiköpfige Tier aufmerksam. Ist das etwa Kerberos, der Höllenhund? Und schnell spricht es sich herum, dass Herakles es tatsächlich geschafft hat und das Tier aus der Unterwelt ans Tageslicht geführt hat. Es bildet sich eine regelrechte Parade, die den Helden bis nach Mykene begleitet. Und so führt Herakles seinen Beweis für die bestandene 12. Aufgabe bis unter die Augen des Eurystheus. Der glaubt es kaum. Es ist geschafft. Eurystheus muss es anerkennen. Es soll keine weiteren Aufgaben mehr für Herakles geben. Der Held hat alles bewältigt und einiges mehr, als es je ein Mensch vor ihm geschafft hat. Wenn Hera diese Arbeiten eingefädelt hat und versucht hat, dem verhassten Stiefsohn so zu schaden, so ist dabei nur das Gegenteil passiert. Herakles ist nun der größte Held, den die Welt je gesehen hat. Er bringt den Höllenhund zurück zum Eingang der Unterwelt, steigt mit ihm hinab und setzt ihn wieder an seinen Wachposten. Persephone beglückwünscht ihren Bruder. Es ist vollbracht. Das waren sie also, die 12 Aufgaben des Herakles. Aber wir sind noch nicht am Ende von Herakles Geschichte angekommen. Es gibt noch einiges zu erzählen. Und darum geht es dann in der nächsten Folge. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann kannst du ihn jetzt exklusiv in einer ganz besonderen Form unterstützen. Wer dem Chaos.Kinderkanal auf Instagram folgt, weiß schon Bescheid. Der Deutsche Podcastpreis 2024 steht an und ich habe mich in der Kategorie Beste Information für den Publikumspreis beworben. Ich würde mich also riesig freuen, wenn du mir hilfst und für das Chaos und seine Kinder abstimmst. Das geht nur noch bis zum 20. Mai, also du musst dich ranhalten. Den Link findest du in der Folgenbeschreibung. Einen großen Dank möchte ich auch heute wieder allen Unterstützern aussprechen auf PayPal: Michaela, Björn, Janina, Elisabeth, Thomas, Claudia, Nico, Sandy, Jessica, Nicole, Wolfram und Hendrik. Und auf Steady: Stina, Sven, Christian, Florian, Jens, Nikolas, noch ein Sven, Annette, Stefan, Ingo, Helmut, Monika, Aline und Lena. Vielen Dank euch allen. Steady-Mitglieder können hier noch ein paar Minuten weiterhören. Für alle anderen geht es in der nächsten Folge mit Herakles weiter. Mein Name ist Sophia. Hiermit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Mögen die Götter mit euch sein.